Lauschtemol, der Politik-Podcast von Junker für Junker und noch nicht so Junker. Hallo und herzlich willkommen bei Lauschtemol, eurem antikapitalistischen Podcast von Junker für Junker und noch nicht so Junker. Das Episode ist außergewöhnlich, an dem Sinn, dass normalerweise nur meine Co-Moderatorinnen Emma und Phoebe auch gegen mich suchen. Das Episode war schon ein bisschen lang geplant, mehr aus verschiedenen organisatorischen Gründen musste ich heute mit meiner Stimme, aber wahrscheinlich auch meiner bisschen eseitischer Analyse von dem Thema zufrieden gehen. Der Mainden war Europadach. Den 9. Mai 1950 formulierte Robert Schuman für ein echte Keier an einer Deklaration, die von einer gemeinsamen Institution für Stuhl- und Kohlproduktion. 1950, 5 Jahre nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, befindet sich der europäische Kontinent unter dem amerikanischen und sowjetischen Einfluss. Ziele, die den Robert Schuman proklamiert, sind Beibehalten vom Frieden und der Sicherheit von den zentraleuropäischen Staaten. Wir feiern also das Motto von der EU, United in Diversity, und fühlen uns für einen Tag wie richtig EuropäerInnen. Davon aufgesehen, dass die Majorität von der letztebäuerischen SchülerInnen an ihrer Lieseskarriere sich mit ganz wenig von den guten Seiten von den europäischen Institutionen wahrscheinlich noch mehr mit ihren schlechten Seiten beschäftigt wird. Die Sendung haut so natürlich nicht die lineare Entstehungsgeschichte von der Europäischen Union retracieren, mehr sie echter anhand von ihren größten sogenannten Krisen dekonstruieren. Mehr als alle echt, an für eine gemeinsame Basis zu schaffen, gucken wir uns nur ein paar zentrale Begriffe an. Als kleiner Disclaimer, ich hole das Episode des 6. Mai 2022 ab. Wer bringt das dann auch schon direkt bei den ersten größten Block für die heutige Episode? Wir fangen also an mit Europa, Geschichte und der philosophische Idee. Der erste Block von heute soll sich ein bisschen angucken, was Europa und die Europäische Union überhaupt sind. Den Term Europa kommt als erst am antiken Griechenland ab. Im Mythos gibt es Synonym für eine geografische Region, die wir auch heute noch kennen. Europa gibt es also schon, mehr europäisch im Sinn von einem sogenannten Gemeinschaftsgefühl, auf jeden Fall noch nicht. Wenn wir heute über Europa schwätzen, da mengen wir da entweder rund 50 Nationalitäten von Russland am Osten, Portugal am Westen, den griechischen Inseln am Süden bis Norwegen am Norden oder auf der anderen Seite der Europäischen Union, die 1993 gegründet wurde und momentan 27 Mitgliedstaaten hat. Wenn wir über Europa und Europakritik schwätzen, da mengen wir da meistens Europäische Union-Kritik. Loaverem zurück zu der ursprünglichen Idee von Europa. Die vom europäischen Gefühl kennt recht zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert während der deutschen und französischen Aufklärung ab. Typischerweise geht das Periode mit dem Abkommen von Rationalität gleichgesetzt. Die Abkommen-Bourgeoisie wird sich gegen die Autorität von der Aristokratie und den Monarchien und die industrielle Revolution bringt die Entwicklung von gemeinsamen europäischen Ideen entlarven. Deutschland, Frankreich und Großbritannien gehen ähnliche Entwicklungen gleichzeitig durch. Aus diesen Staaten geht groß ökonomisch sowie auch kolonialistisch Forschen, die Europa als gemeinsame Idee weitertreiben, obwohl sie sich bekriechen. Da befanden wir uns nur um geschichtlichen und um politischen Niveau. Da sind ich offensichtlich kein Expert dran, womit ich mich aber allerdings ein bisschen besser auskennen, als die intellektuelle Legitimierung vom europäischen Projekt, die aus genau dem dritten Kontext entspringt. Zwei mehr spezifische Projekte, die Legitimierung erlebt, die ich mal nur am folgenden will angucken, sind auf der einen Seite den Eurozentrismus, eine sogenannte Introspektivbewegung, die davon ausgeht, dass den europäischen weißen Mann exemplarisch für rational Danke steht, an den sogenannten Orientalismus, eh vom Edward Said geprägten Term, der weist, wie den Eurozentrismus nur Bause geht. Komm, ich gucke jetzt für dich den Eurozentrismus an. Ein Gedankenexperiment wird bezüglich dem Eurozentrismus gerne gemacht, als das folgend. Stell dich mal eine Weltkarte für uns vor. Was sieht er da damit? Richtig, Europa. Los, stellen wir uns mal gemeinsam in Philosoph vor. Wie sieht man da wahrscheinlich an Eva, der Halschen von der Fall, in alle weiße Mann, eventuell der Kant, vielleicht auch noch den Descartes. Lustal meist noch viel, was mir ändert, wissen, verstehen. Mir gesehen wieder, Bücher, intelligent Menschen, an eine Universität. Wahrscheinlich schwirft über dem Ganzen das Wort Rationalität. Ein wichtiger Kontributeur für die vom Eurozentrismus ist beispielsweise der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Den Ansänger dialektischer und idealistischer Geschichtsphilosophie argumentiert, dass Geschichte an der Idee vom deutschen Nationalstaat abhält. Da konzentriert sich der Geist an die Vernunft. Europa ist also Zentrum von Intellektualismus, von Denken an Quell aus dem Wissen für die ganze Welt entspringt. Den Orientalismus auf der anderen Seite steht beispielhaft für den Umgang mit dem Eurozentrismus. Bislo befand man es mit seinen Ideen je nach am europäischen Kontext. Zentristisch kann er bis allerdings nimmer sehen, wenn man ob man zwei andere Kriterien hat, mit denen man keine vergleichen. Wenn man wollen, beim Beispiel von der Philosophie oder der europäischen Idee vom rationalen Denken bleiben, da geht die europäische Aufklärung nur dem folgenden Denkschema für. Wir definieren Philosophie durch verschiedene Kriterien, einer denen fanden wir zum Beispiel rational, geschrieben, ob der Uni praktiziert. Wir sehen also P als gleich A. Philosophie als nimmende Fall, wenn die Kriterien erfüllt sind. Als nächstes gucken wir uns an, wo es die Kriterien überall gibt. Wir stellen fest, dass es den nimmen an Europa gibt. Wir definieren die Kriterien also durch eine Negativdialektik. Wir sehen, die Kriterien sind nicht das, was außerhalb von Europa gemacht wird. Wir definieren das, was wir sind, durch Negieren von all den anderen. Wir sehen also A ist gleich E. Die Kriterien, die wir brauchen für das P, wo er ist, als Konklusion, die wir daraus erzählen, an der ist logisch, also als in eigenen Kriterien nur valid und korrekt, eine nicht-europäische Philosophie geht es nicht. Oder an andere Weder, P als immer A, an A als immer I, also P als I, Philosophie als europäisch. So können wir also ganz einfach als vom Kapital getriebene Projekte rechtfertigen. Wir beuten Frauen aus, sie entsprechen also Kriterien nicht. Wir machen Kolonialismus, weil People of Color entsprechen also Kriterien nicht. Das Problem dabei ist, Grundlagen, ob denen wir bis heute nach München bewerten, objektivisieren, an hier Menschlichkeit aufschwätzen, sich zwar objektiv als falsch und diskriminierend agieren hun, mehr a noch immer ihren Zweck erfüllen, nämlich Machtstrukturen und Kapital an Europa zu sichern, und b mir die auf eine Art und Weise internalisiert tun, die sie schwer mischt, sie an unserem System zu verändern. So merken wir auch heute an der Europäischen Union nach imperialistisch und expansionistisch Tendenzen, wie zum Beispiel am Marokko an Palästina. Die EU unterstützt do zum Beispiel Settler States, Marokko, die zum Beispiel gerade umgangen sind und probieren, West-Sahara in unabhängiges Gebiet an ihren Staat zu integrieren. Mit das just als Randnotiz. Loavrem zurück zu der Europäischen Union, an der wir heute leben. Die geht es ja noch nicht extrem lang. Wenn ich so an der wir heute leben, basieren ich mich natürlich auf den Rassismus und der Diskrimination, die ich vielerun erwähnt habe. Da kommen wir also bei den nächsten großen Block Europa an Krisen. Ich probiere die Geschichte von der Europäischen Union und anhand von den rezentesten Krisen ein bisschen zu illustrieren. Das sind auch die Probleme, die an den rezentesten EU-Barometer immer rauskommen sind und ob die europäischen Populationen viel Wert lehren, dass sie irgendwann einfach gelöst werden. Wenn man natürlich den Term Krisen benutzen, dann muss man gut aufpassen, aus wem seiner Perspektive man schwätzen. Für wen sind die Evenemente krisenreich? Wen leid wirklich da drinnen? Sind da die Menschen, die um europäische Kontinent leben? Sind da verschiedene Staaten an der Europäischen Union? Oder sind wir da am Fungur nicht? Dabei muss ich auch sagen, dass ich 2002 geboren bin, das ist also noch nicht allzu lang hier, und dass sich die Evenemente, die ich am folgenden will abzählen, sich natürlich alle irgendwie ein bisschen an meinem Bewusstsein angeprägt haben. Das heißt, die erlebt noch nicht eine Geschichte von den europäischen Krisen ab dem Moment, wo die Europäische Union geht, weil ich bin mir sicher, dass es da eine andere gibt, mit der erlebt eng aus meiner Perspektive, die irgendwie vielleicht auch ein bisschen am europäischen Kollektiv sozusagen oder Kollektivbewusstsein gespeichert sind. Ich will anfangen 2010 mit der sogenannten Euro- und Griechenland-Krise. ganz einfach erklärt, vielleicht auch zu einfach, 1999, also am Jahr 2000, an der Jahrtausendwende, wird ein Euro angefordert an ich sind dann auch mal im Euro groß gehen. 2015 sind es schon 19 Länder an der Eurozone. Und am Jahr 2010 stehen neben Griechenland auch nach anderen EU-Ländern, zum Beispiel Portugal, Spanien, Irland und Italien, hat ziemlich großen Wirtschaftsprobleme. Die Länder gehen während einem Diskurs ein Narrativ, den es an der Zeit gibt, extrem pejorativ gekennzeichnet. Das heißt, du musst auch aufpassen, wenn man darüber schwätzen. Die offizielle Version geht so. Seit dem Anfang von der Finanzkrise leben Menschen in den jeweiligen Ländern über ihrem Standard. Regierungen gehen dazu gedrängt, weiter Schulden abzuzahlen für ihre Staatssysteme können zu betreiben. Und 2016 hat Griechenland Schulden von 315 Milliarden Euro. Das sind 179% vom PIB. Für die hohen Schulden löscht den Deutschen Zentrum für politische Bildung verschiedene Gründe ab. In anderem fanden wir zum Beispiel die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die EU sozusagen ihre Member-Staaten abdrängt, bei denen ihr mitmachen muss. Man muss ihr mithalten mit den Innovationen, man muss ihr mitmachen am internationalen Wettbewerb. Mit anderen sind Steuerhinterziehung, sind Probleme an den Institutionen, sind Korruption, Vettern an Schattenwirtschaft. Die Regierung verspekuliert sich zum Beispiel an dem Zeitpunkt dann auch noch. Zwischen 2010 und 2012 helfen internationale und europäische Institutionen aus, DZB an den Internationalen Währungsfonds, Euro-Länder, die helfen aus. Das löst sozusagen eine Art Identitätskrise innerhalb von den EU-Member-Staaten aus. War das mit der gemeinsamen Währung aber keine so gute Idee? Was verbindet als Anfang mit den anderen Staaten, mit denen wir als Währung teilen? Mesuren, die an Griechenland geholt gehen, sind auf jeden Fall dramatisch. Viel mehr eine Mehrwertsteuer, die nachweisbar klassistisch und diskriminierend ist, der geht von 19% auf 23% geheischt. Es gibt mehr Steuern auf den Benzin, Pensionsalter wird abgesetzt auf 63 Jahre. Es gibt sozusagen nicht mehr eine gute Mesur dabei, und das ist keine neue Armee an NATO-Investitionen. Irgendwie markiert Griechenland an der Euro-Krise, wenn man das will so nennen, ab 2010 einen Krisenstatus an meinem Bewusstsein. Ein Danke von Europa, was immer verbunden ist mit Staaten, die sich nicht wollen, gegenseitig aushelfen. Und es fühlt sich am Anfang an, wie wenn man ab dem Zeitpunkt an eine Krise-Spiral kommen wären, aus der man bis heute noch nicht rauskommen sind. Ich will natürlich noch nicht sagen, dass das ist, weil 2010 die Krise war, mehr weil man ab 2010 immer vermehrt Krise gesehen. Wir haben also abgehalten, am Jahr 2012 sind wir angekommen, wo die europäischen Institutionen aushelfen. Ich will dann gerade 3 Jahre weitersprungen, im Jahr 2015. Da sehen wir zum Beispiel eine extrem pejorative Benutzung von dem Term Krise, wo man zum Beispiel von dem Moment schwätzen, wo durch ausgelöste Krise mit europäischen Interventionen immer mehr Menschen müssen aus ihren heimischen Flüchten an eben an europäische Member-Staaten willen kommen. In der sogenannten Entregimien Flüchtlings- oder nach mir schlimm Asylkrise versteht in am europäischen Kontext einen Anstieg von den Zahlen von geflüchteten Menschen, die an Europa anreisen. 2014 sind rund 600.000 geflüchtete Menschen an Europa angereist, 2015 waren rund 1,3 Millionen und 2016 rund 1,26 Millionen. Denn der pejorative Begriff wird mit sich gebracht, dass das Asylrecht verschärft gauf. Es gauf mehr Frontex-Truppen angesagt. Um 2016 gauf ein Aufkommen mit der Türkei geholt, das nicht viele Leute kennen, wo die Türkei sich am Anfang dazu verpflichtet, flüchtende Menschen auf ihrer Grenze zu stoppen, für das sie nicht an der Europäischen Union anreisen und dafür eben finanziell rekompensiert gehen. Die meisten EU-Staaten halten sich während der Zeit, also zwischen 2014 und 2016, bis heute und wahrscheinlich auch für drin, nicht an Dublin- und Schengen-Konventionen an das feiert, davon aufgesehen auch nicht unerkannte Menschenrechte. Nicht nur an Deutschland wird zum Beispiel das Ganze instrumentalisiert, Wir sehen in Abkommen oder in verstärkten Abkommen von rechtsradikalen Kräften, wie zum Beispiel der Pegida, der AfD und so weiter. Vielen Dank, auf den Term Frontex zurückzukommen, gibt es auch immer mehr Informationen über die sogenannten Pushback-Aktionen von Frontex mit Arbeiter. In der Pushback-Aktionen versteht ihr den sogenannten Anfangen von Gruppen von flüchtenden Menschen, die eben dann zurück an hier sogenannten Heimatstaaten, die gehen eben durch dann zurückgedrückt. Frontex, das ist die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, kommt vom französischen Term Frontière Extérieure an den allen Frontex-Chef Fabrice Leggeri aus mittlerweile zurückgetreten, 2022, nachdem es eben bekannt ging aus, hat Frontex auch offiziell entre guillemets die Sachen du in der Sicht. Just wie ich pur Zuhlen zu so 2020 sind offiziell, und du will ich denke, betonen, offiziell, also den Zuhlen vom Oppressor nur 1776 München, um wie für an Europa drunk, 2021 waren es 3077 München. Aus Spanien, Italien und Griechenland kann ich bis zu 146 Jahre an die Prison kommen, für einen Mensch am Mittelmeer das Leben zu retten. Die Prozesse dauern durchschnittlich mehr als 30 Minuten. Wir können uns aber auch nicht überlegen, wie die EU haut, ob flüchtende Menschen aus der Ukraine zum Beispiel reagiert, wie man die Menschen auch am Anfang mit offenen Arm abgeholt. Und oft gehen es haut an den Medien Vergleiche zwischen Momenten im Jahr 2015, wo man auch eben mit Refugees Welcome Plakate ob gare Stunde vier Menschen abzuholen, mit den Momenten, die man logisch sehen. Es gibt viele Analysen, die behaupten, dass man auch an denen, an der Willkommenskultur sozusagen, ein Kilo werden den Umschwung gesehen, an der eben auch wert nullosen. Zusätzlich dazu haben wir alle gute Bilder gesehen von People of Color, an StudentInnen aus der Ukraine, die auf polnischen Grenzen diskriminiert wurden, Bilder, die wir alle gut gesehen haben, an verdeutlichen, welche Situation ob europäische Grenzen aus, wie eine Rolle einseng Hautfarbe und welche Rolle einseng Hautfarbe dabei spielt. In Jahr 2015, am Jahr 2016, geht es weiter mit sogenannten Kontroversen an der EU. Den britischen Premier David Cameron, den ein Referendum über den EU-Austritt versprach hat an seinem Wahlkampf, tritt nur dem Verkünden von den finalen Resultaten den 24. Juni 2016 zurück. Rund 52% von der wahlberechtigten Bevölkerung hatte für das Referendum gestimmt, darunter führen allem viele Aalmenschen und viele Menschen, die in England leben. Denn Brexit löst sozusagen eine Identitätskrise an der Europäischen Union aus, die man aber schon viel drin gekommen gesehen. Parallel zu dieser Identitätskrise sehen wir auch an Ländern wie an Ungarn und Polen in Erstarken für rechtspopulistische Kraft, führen allem in Bezug zu Gesetzgebung, die sich ob Freirechte, ob Mediengesetze und ob Gewaltentrennung bezieht. Gehe ich hier darum, ich in Überblick zu gehen, also sprang mal ein bisschen weiter an die Jahr 2020. Und seit dem Jahr 2020, und das noch bis heute, hat nicht nur die EU mit einer globalen Pandemie zu kämpfen. Wir hatten da Probleme mit Grenzkontrolle, Probleme mit ausgelasteten Spitälern zu lösen, Impfprogramme, mangelnder Koordination. Die EU hat obwohl nicht sehr viel gegangen ist, an Patentrechte noch immer nicht ob Impfungen abgehoben dürfen, andere Staaten hier Impfdosen fortkaufen, während an der EU die meisten Menschen so löst Möglichkeit für einen dritten Booster kriegen, sind im afrikanischen Kontinent rund 40% von der Bevölkerung zweimal geimpft. Der Coronavirus hat eine Pandemie ausgelöst, an der Stand 6. Mai 2022 weltweit 6,25 Millionen Menschen gestorben sind, das ändert anderem auch Winst überlastenden und nicht gut genug bezahlten Infrastrukturen. Und hier müssen hier leben lassen. Du gehst immer gerne angefordert, du hast den Ball bei 1 Million Todesopfer angekommen sind. Mir war mal die größten europäischen Staaten angucken, gesehen wir am United Kingdom 176.000, an Deutschland 136.000, an Frankreich 143.000, an Spanien 105.000 und an Italien 164.000 Todesopfer. Nur dem Jahr 2020 wird sich irgendwie das Krisenbewusstsein reinkommen, aber in ganz anderer Art und Weise verstärkt. Wenn man dann nur auf Haut gucken am Jahr 2022, dann ist wahrscheinlich das markanteste Event den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, den 24. Februar 2022 ausgebrochen ist. Mir auch für Drohnen gibt es schon Kriege an der EU, nicht nehmen Tisch Russland an der Ukraine, nicht nehmen 2014 die Annexierung von der Krim. Neben den Konflikten an der Ukraine, an der Russland, will ich noch einmal erinnern, 1994 Tschetschenien, Krisha, an Konflikte am Balkan an den 1990er Jahren, zum Beispiel nun Zerfall vom Vielvölkerstaat Jugoslawien, wo rund 200.000 Menschen gestorben sind. Den Angriffskrieg von Russland illustriert nicht nimmer die steigende Militarisierung an der EU, steigende Militärausgaben an der EU, mir auch eine mangelnde Kommunikation, zum Beispiel bei der gemeinsamen Verteidigung, bei Problemen von der Energieversorgung, bei den erneuerbaren Energien und auch gemeinsamen Energieboykotten, insgesamt bei der Gemeinsamkeit von den Aktionen, die wir dezidieren. Ich denke, dass es extrem schwer ist, an diesem kurzen Kader all Problematiken von der EU mit ihren zentralisierten bürokratischen Organisationen und Strukturen hinzuweisen. Aber apropos Bürokratie, vielleicht könnte ich noch daran erinnern, wie die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die an ihrem deutschen Kabinett beihilft, mit ihr Amt, wenn es der Fettenwirtschaft an Beratungsverträge abgehen. Und er war 2019 nur den Parlamentswahlen zur EU-Kommissionspräsidentin gauf. Nimmen für eine Enke darüber zu schwatzen, wie absurd das System ist, dass Kommissionspräsidentin nicht direkt von europäischen Populationen gewählt wird, und dass man die EU als Beschäftigungsmaßnahme für ausgesonderte PolitikerInnen benutzen. Mir egal, komm, ich probiere nur mal zu zoomen und irgendwie ein bisschen Richtung Lösungen zu holen. Was können wir unter der Europäischen Union noch retten? Und geht es überhaupt, etwas zu retten? Wir sind also beim dritten großen Block, wo kommen Europa an Lösungen. Natürlich, die Kandidaten werden sich auch diesen Teil anhand von Problemen illustrieren lassen. Wir gucken uns natürlich auch pur Projekte und die man hätte könnten zu einer Lösung beitragen. Wenn wir an Probleme von unserem Jahrhundert denken, dann stehen auf der Liste Diskriminierung, Klimawandel, Kapitalismus. Und du schenkst natürlich eine internationalistisch und eine supranational orientierte Lösung, die zu sehen, die am vielversprechendsten ausgesagt. Wir müssen an den Klimaschutz investieren und das funktioniert nicht mehr, wenn wir alle guten Summe schaffen, wenn ein Mensch sein Deal mischt. Und leider ist das bis heute eine ziemlich utopische Vorstellung geblieben. Weil es an der EU mehr im Kapital, auf Finanzmärkte geht, fließen extrem wenig Subsidien an den Klimaschutz. Lösungen wie den sogenannten Green New Deal sind irgendwie alles verpasste Chancen. Dabei kann der Klimaschutz vor allem mit der abkommenden Generation natürlich ein Projekt sein, in dem man viel andere Transitionen könnte festmachen. Ein Projekt, bei dem man könnte so ein Mischstein zusammen. Dabei ist es natürlich praktisch, dass viele EU-Staaten auch den Sinn, der historisch gesehen eine extreme Verantwortung an der Klimakrise haben. Staaten, die historisch gesehen extrem viel Emissionen ausstoßen, die extrem viel auch ihre Produktionen verlagern auf Drittstaaten, wo viel Emissionen ausgestoßen gehen, wo Menschen über ihre Lebensstandards leben, wo Menschen viel zu viele Autos auf den Kopf haben, wo es nicht genug öffentlichen Transport gibt, aber wo es auch nicht groß genug Bewusstsein für die historische Verantwortung gibt, die ihn hat. Aber du kannst natürlich sagen, okay, dann ist es ja praktisch, dass all die Staaten, die eine historische Verantwortung haben, auch sich historisch sich auch politisch zu Summen geschlossen haben, das ist ja praktisch, weil da kann ich ja zu Summen die Decisionen holen. Aber du schwätzt mal von einem sogenannten essentialistischen Bild von der EU. Wir sehen die EU als ein Staat. Aber an der Realität gibt es viele verschiedene Staaten mit vielen verschiedenen Responsabilitäten mit Verantwortungen, die nicht auf einem Niveau sind. Dadurch schenkt dann auch eine gute Überlegung für bei dem nächsten Problem zu sehen, an denen habe ich mal betitelt politische Partizipation, Demokratie, die vom Konsens an der Bürokratie. Wenn wir als Sitzverteilung am EU-Parlament angucken, dann leidet die Situation vor allem an den Parteien, die am EU-Parlament vertreten sind, und wie Menschen an der EU überhaupt wählen dürfen und wählen gehen. Bezüglich der Repräsentationsfrage, die auch noch oft als Frage nom Demos, also der Population, benannt wird, kommt oft das Problem von Klassen ab. Das ist eine traditionelle Kritik an der EU. Es gibt nämlich keine Nodär-Analyse, keine Klassekriterien, die über die ganze europäische Population könnte greifen. Obwohl natürlich Klassen historisch und auch supranational greifen könnten, und die Kriterien sich nicht unbedingt müssen demografisch ähneln, gibt es natürlich deutlich Unterschiede zwischen Working-Class-People zu Lützebüsch, in Portugal, in Polen. Mir wird sie verbindet, als der Fakt, dass sie an der Working Class sind. Gibt es eine europäische Partei, die das verbindet? Die EU geht sowieso an der Anfang auch ziemlich all Kritik schon als ein extrem bürokratielastischen System oder als eine extrem bürokratielastische Institution kritisiert. Es gehen extrem viele Demarchen, es gehen komplizierte Kontrollstrukturen, die eben noch viel Progress verhindern, die aber auf der anderen Seite auch aus einer Art historischer Verantwortung entstanden sind oder meist so gelabelt gehen. Kommen wir bewegen uns, wir lösen ein bisschen vier Runden, aber wir kommen bei den ökonomischen Dimensionen von der Europäischen Union. Diesen Raum will ich dafür nutzen, verschiedene Mesuren zu erwähnen, die sogenannten Mainstream-Ökonomen auch schon proposieren. Am Buch The Left Case Against the EU weist den Autor zum Beispiel ob dass Euro-Politik schon von Anfang an verschieden, dass an der Euro-Politik schon von Anfang an verschiedene wichtige Mechanismen fehlen. Es gibt keine unifizierte Transferstrukturen für Steuern und Schulden, und auch die Europäische Zentralbank wird als Privatstruktur bezeichnet. Am Gegensatz zu den anderen EU-Strukturen wird die nicht von den Nationalstaaten kontrolliert. Sie kontrolliert aber Staatsschulden an Ausgaben, kümmert sich um Zinspolitik, von der da auch sicher schon etwas mitgekriegt hat. Den Autor gesagt, Finanzstrukturen von der EU auf dem nämlichen Niveau und auf der nämlichen Verantwortung wie die von den USA. Wichtig an diesem Vergleich mit den USA ist der kapitalistische Aspekt vom Expansionismus. Ähnlich wie die USA probiert die EU auch durch den sogenannten Euro-Mediterranean Partnership, den EMP, den auch oft Barcelona Process genannt wird, Staaten aus dem sogenannten Mittleren Osten finanziell zu unterstützen, respektiv dadurch von sich aufhängig zu machen. Da waren Staaten dabei wie Ägypten, Algerien, Syrien, Tunesien, Türkei und noch viel andere. Das Ziel war es vor allem, den privaten Sektor von den respektiven Staaten zu verbessern, für sie auf eine Marktökonomie zu präparieren. Zwischen 1995 und 1999 gaben sie zum Beispiel rund 5 Milliarden Euro an den MEDA 1 und 2 Programme ausgehen. 2003 gaben die Projekte noch ein paar überschafft und hauptsächlich der European Neighborhood Policy, ENP, wo ausgeschafft wird, welche Konditionen die Staaten müssen erfüllen, für weiter von der Europäischen Union subventioniert zu gehen. Da sieht man natürlich auch den ökonomischen Aspekt von der EU, den sich extrem auf Privatisierungsstrukturen verlässt, den sich auf einer neoliberalen Vorstellung von Ökonomie beruht, die davon ausgeht, dass Privatisierung gut ist und dass Privatisierung den Staat voranbringt. Wenn man davon erhalten, ging davon aus, dass das der Rahmen davon sprengt, es sind noch ziemlich viele Frauen ab, und ein davon aus zum Beispiel die Frau, sind wir EuropäerInnen. ein weiteres Problem, den rezenterweise viele PolitikwissenschaftlerInnen und SoziologInnen beschäftigt wird, ist dem von der Identifikation mit dem europäischen Projekt. Das ist natürlich eine einfache Frage, die alle Menschen sich selber stellen. Bist du EuropäerIn? Bist du LitzebäuerIn? Bist du mehr oder Männer europäisch wie Litzebäuerisch? Auf welchen Unitäten können wir da überhaupt müssen? Bezüglich zu dieser Thematik gibt es Bewegungen, die beispielsweise fordern, dass nur jahrelangem Fokus auf ökonomischen, finanziellen, privatisierenden Ebenen die Europäische Union endlich soll nur seine BürgerInnen gucken. Wir haben schon oft Gedankenspieler von der Europäischen Republik, den Vereinigten Europäischen Staaten an der gemeinsamen Europäischen Armee herren. Wollen wir zukünftig an einem Land leben, das institutionell nur den USA aufgebaut ist? Wie viel Delen BürgerInnen von der Europäischen Union eigentlich mitnehmen? Und wie viele Erfahrungen deelt ein Mensch, den am postfrankistischen Spanien großgehen ist, mit einem postsowjetischen polnischen Staatsbürger an einem Lützebäuer? Wer vereint uns als Bevölkerung neben einer gemeinsamen Währung, einem gemeinsamen Freihandelsraum und offenen Grenzen? Oft gibt die Europäische Union auch als anti-autoritär, antifaschistisch und anti-reale Institution bezeichnet. Zum Beispiel gab während der französischen Präsidentschaftswahl den Schwartisch Macron Le Pen mit dem Schwur zwischen der Europäischen Union und nicht-Europäischen Union gleichgesagt. Mit viel mehr hat ihn sich müssen im Detail darüber Gedanken machen, dass das nicht der Schwur ist. Der Schwur ist nicht auf einem Niveau, wo man es fundamental müssen dezidieren, was fanden wir unter EU gut, aber was fanden wir nicht unter EU gut, weil Le Pen und Macron haben haben am Anfang gleich viel die europäische Institutionen an unterschiedlichen Domänen kritisiert. Die Schwer, den die französische Population hat, war mehr auf einem Niveau von xenophoben, rassistischen, queerphoben und nationalistischen Perspektiven, wohin wir ein bisschen aufweilen, wollen wir die oder wollen wir die Männer. Während der Macron sich als europäischen Held porträtieren lässt, will ihm die EU auch genauso nur sein Bild umbauen. Neue Atomkraftwerke, mehr liberale Gesetzgebungen, keine neuen Flüchtlinge. Die Idee von der EU wird als teleologisch instrumentalisiert, am Platz, dass ihn sich produktiv Gedanken darüber machen, was für ihn selber die EU soll sein oder aus. Wenn wir so los zum Schluss von der Episode kommen, ging ich noch gerne ein Thema unschneiden, was ich betitelt habe als Ambivalenz. Wir finden es auch nicht richtig als Litzebäuer. Ich denke, ein einfach froh, den sich zum Schluss von dieser Episode nach ein Kehr kann retrospektiv stellen, als vielen ich mich als Litzebäuer. Ich denke, dass da der gute Moment ist, für sich darüber Gedanken zu machen, was ihr Mist mit dem Wort verbunden, was ihr Mist mit dem Wort für seine eigene Nationalität verbunden, für sich damit zu identifizieren. Genau nämlich kann ihn dadurch mit der Frage machen, sind ich Europäer? Und obwohl es seit ich irgendeine Form von Bewusstsein habe, den Euro auf freie Grenze geht, und ich natürlich so kann, okay, genau du weinst, tust du keine Appreciation mehr dafür, denke ich, geht es auf Menge Pro-Kontra-Licht, Leute mehr Sachen auf der Kontra-Seite. Mit der Feststellung also stehe ich aber nur auf einem Punkt von der Ambivalenz, weil die nächste Frage, die ich mir da stellen muss, ist die EU reformierbar oder ist das Projekt gescheitert? Ob die zwei Fragen, und das muss ich ganz ehrlich sagen, haben ich keine Antwort. Mehr Platz der letzten 9. Mai als Tag zu benutzen, für sich über die auch so schön europäische Gemeinsamkeiten auszutauschen, könnt ihr euch keine Zeit holen dafür, könnt ihr euch keine Zeit holen, darüber zu evaluieren, was dir mit Europa verbindet. Was man zum Schluss so muss, aber was auch Konklusion von der meisten Suchsinn ist, die Europäische Union geht nicht für Frieden. Und es geht auch nicht für die Bevölkerung. Mir geht es für große Corporates, es geht für neoliberale Strukturen und es geht für expansionistische Tendenzen. Was wir also brauchen, ist eine produktive Auseinandersetzung mit der EU, die mehr weit geht, wie die Diskussion rund um die einfach ökonomischen Verhältnisse. Ein erster Schritt in die Richtung ist offenbar die Vernetzung von verschiedenen internationalistischen Strukturen über ganz Europa erwäscht. Gewerkschaften, Jugendorganisationen, die weisen, dass sie mehr sind wie auf einer Nationalität, wie eine auf Nationalität limitierte Bewegung. Menschen, die mit der Idee brechen, dass das Einzige, was sie verbindet, Platz ist, auf der sie auf die Welt kommen sind. Zum Schluss will ich denke, kurz erwähnen, aus welchen Sourcen wir die verschiedenen Informationen herausgezogen haben. Ein interessant am Jahr 2018 erschienen Buch, das hieß The Left Case Against the EU von Kostas Lapavitsas, gibt einen ziemlich guten Übersicht über die europäischen Strukturen und wie man sie aus einer linken Perspektive können kritisieren. The Left Case Against the EU präsentiert eine linke Perspektive auf EU-Kritik, die sich klar aufgrenzt von Rätseln an nationalistischen Tendenzen und Perspektiven auf die europäischen Institutionen. Auch beim Verlag Verso Books gibt es ziemlich viele interessante Bücher über die Europäische Union, die sich auch darum trauen, produktiv eine Alternative zu envisagieren. Es gibt Bücher, die sich darum auseinandersetzen, wie Social Classes über die Europäische Union verdient sind und funktionieren. Es gibt Bücher, die sich darum auseinandersetzen, wie eine historische Verantwortung die EU hat an kolonialistische Projekten, an Projekten von der Umweltverschmutzung und der Klimakrise. Und es gibt natürlich auch Bücher, die sich darum auseinandersetzen, wie die bürokratischen Tendenzen an der Europäischen Union der Demokratie können schützen. Verso Books hat auch ein Gratis-Buch über Perspektiven auf den Brexit, was empfehlenswert ist, aber ich weiß nicht mehr, ob das verfügbar ist. Weiter Texte, die man können empfehlen, aus dem Buch Orientalism vom Edward Said oder ein Werk, was Dammer empfohlen hat, Lineages of Revolt, Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East. Was man sonst noch so ungelauscht tun aus Sternstunde Philosophie vom Schweizer Fernsehen über das Thema Europa und auch natürlich Podcast-Folge über Europa und Europa-Hoodies von Nicole Schöndorfer. Darf sie das? So, vielmals merci für den Urlaub drin, auch wenn das gerne einen außergewöhnlichen Kontext an, mit vielleicht ein bisschen mehr monotoner und nicht so aufwieslungsreicher Stimmen war. Hoffentlich trotzdem, dass es dir gefallen wird und dass dann natürlich die nächste Kehr auch im Rall ausstattet. Bis dahin encouragieren dich wirklich, dich mit dem Problem auseinanderzusetzen und vielleicht die paar Themen, die ich nur erwähnt habe, nach einer Retrospektiv umzugucken. Welche Meinung hat ihr zu den Evenementen, wie die geschieht sind? Wo hat dich informiert? Was tun die Medien, die dir konsumiert, hat darüber gesucht? Und was denkt ihr heute darüber? Wie kann ich die Sache verändern? Wie kann ich sie besser machen? Und welche Strukturen können uns dabei helfen? Und welche können also Progress verhindern? In dem Sinn, nutzt der Zeit und informiert dich. Vielen Dank für den Nullausch drin. Adi!